Rainer, lies mal vor. Kapitel 2: Die Straße nach Belgien. Einige Augenblicke nach der Szene der Verwirrung, welche die unerwartete Erscheinung des Gendarmerieoffiziers und die Enthüllung des Polizeikommissars hervorgebracht hatten, leerte sich das große Danglarsche Haus mit einer Geschwindigkeit, als wäre einer der Gäste von der Pest oder der Cholera befallen worden. In dem Haus des Bankiers waren nur Danglars, der, in sein Kabinett eingeschlossen, vor dem Gendarmerieoffizier seine Aussagen machte, Frau Danglars in ihrem Boudoir und Eugenie zurückgeblieben, die sich mit ihrer unzertrennlichen Freundin, Fräulein Louise d'Armilly, in ihr Zimmer zurückgezogen hatte.
»Oh mein Gott, diese furchtbare Geschichte«, sagte die junge Tonkünstlerin. »Wer konnte dies vermuten? Herr Andrea Cavalcanti, ein Mörder, aus dem Bagno entsprungen, ein Galeerensklave.«
Ein ironisches Lächeln zog Eugenies Lippen zusammen.
»In der Tat, ich war prädestiniert«, sagte sie. »Ich entgehe Morcerf, um in Cavalcantis Hände zu fallen.« »Oh, verwechsel den einen nicht mit dem anderen, Eugenie.« »Schweig! Alle Männer sind schändliche. Bis jetzt verachtete ich sie. Nun hasse ich sie. Was werden wir machen?« »Was wir in 3 Tagen machen sollten. Abreisen.« »Also heiratest du nicht mehr? Du willst beständig?« »Hör, Louise, ich habe einen Abscheu vor diesem Leben der Gesellschaft, das stets geordnet, abgemessen, geregelt ist wie unser Notenpapier. Was ich immer gewünscht, gewollt, erstrebt habe, ist das Leben einer Künstlerin, das freie Leben, das unabhängige Leben, wobei man nur sich selbst Rechenschaft abzulegen hat. Hier bleiben? Warum? Damit man es in einem Monat abermals versucht, mich zu verheiraten? Mit wem? Mit Herrn Debray vielleicht, wie man es einen Augenblick im Sinn hatte. Nein, Louise, nein. Der Vorfall heute Abend wird mir zur Entschuldigung dienen. Ich suchte ihn nicht, ich verlangte ihn nicht. Gott schickt ihn mir, und er ist willkommen.« »Wie stark und mutig du bist«, sagte das blonde, schwächliche Mädchen zu seiner braunen Gefährtin. »Kennst du mich noch nicht? Also, zunächst der Reisewagen.« »Ist zum Glück seit 3 Tagen gekauft.« »Unser Pass?« »Hier ist er.«
Eugenie entfaltete mit ihrer gewöhnlichen Festigkeit ein Papier und las.
»Herr Léon d'Armilly, 21 Jahre alt, Gewerbe, Künstler, Haare, schwarz, Augen, schwarz, reist mit seiner Schwester.« »Durch wen hast du dir diesen Pass verschafft?« »Als ich zu Herrn von Monte Cristo ging und ihn um Briefe an die Direktorin der Theater in Rom und Neapel bat, drückte ich ihm meine Befürchtungen darüber aus, dass ich allein reisen sollte. Er begriff mich vollkommen und bot an, mir einen Männerpass zu verschaffen. Und 2 Tage nachher erhielt ich diesen, dem ich mit meiner Hand die Worte »Reist mit seiner Schwester« beigefügt habe. Wir brauchen also nur noch unseren Koffer zu packen und abzureisen? Überlege es wohl, Eugenie.« »Oh, ich habe es wohl überlegt. Ich bin es müde, von nichts sprechen zu hören als von Bilanzen, Monatsabschlüssen, von Steigen und Fallen der Rente, von spanischen Fonds, von haitischen Papieren. Stattdessen, Louise, begreifst du, die Luft, die Freiheit, der Gesang der Vögel, die Ebenen der Lombardei, die Kanäle Venedigs, die Paläste Roms, das Gestade Neapels. Wie viel besitzen wir, Louise?«
Das befragte Mädchen zog aus einem eingelegten Sekretär ein kleines Portefeuille mit Schloss, öffnete es und zählte 23 Banknoten.
23.000 Francs«, sagte Louise. »Und für wenigstens ebenso viel Perlen, Diamanten und Juwelen«, sagte Eugenie. »Wir sind mit 45.000 Francs reich. Wir können 2 Jahre lang wie Prinzessin oder 4 Jahre lang anständig leben. Doch ehe 6 Monate vergehen haben wir, du mit deiner Musik, ich mit meiner Stimme unser Kapital verdoppelt. Vorwärts. Übernimm du das Geld, ich übernehme das Kistchen mit den Edelsteinen, sodass, wenn eine von uns das Unglück hätte, ihren Schatz zu verlieren, die andere immer noch den ihrigen besäße. Und nun den Koffer. Rasch den Koffer.
Mit einer wunderbaren Geschäftigkeit fingen die beiden an, in einem Koffer alle Gegenstände aufzuhäufen, die sie für ihre Reise nötig zu haben glaubten.
»Gut, nun schließe den Koffer, während ich die Kleider wechsle«, sagte Eugenie.
Sie zog eine Schublade auf, aus der sie einen blau-seidenen Regenmantel für Fräulein d'Armelie nahm, mit dem diese sofort ihre Schultern bedeckte, und einen vollständigen Männeranzug, von den Stiefelchen bis zum Oberrock, nebst einem Vorrat von Wäsche. Mit einer Geschwindigkeit, die bewies, dass sie nicht zum ersten Mal Männerkleider anzog, schlüpfte Eugenie in ihre Stiefelchen, in die Beinkleider, band sich eine Krawatte um, knöpfte die Weste bis zum Hals zu und legte den Oberrock an, der ihre zarte, schön gewachsene Gestalt hervorhob.
»Oh, in der Tat, das ist sehr gut«,
sagte die Tonkünstlerin, Eugenie mit Bewunderung anschauend.
»Doch diese schönen schwarzen Haare, wird sie einen Männerhut zusammenhalten?«
»Du wirst sehen«, sagte Eugenie. Mit der linken Hand die Strähne ergreifend, die ihre langen Finger kaum umspannen konnten, fasste sie mit der rechten eine große Schere, und bald fiel das weiche, glänzende Haar zu den Füßen des Mädchens nieder. Als die obere Strähne abgeschnitten war, ging Eugenie zu denen an den Schläfen über, die sie nach und nach ebenfalls abschnitt, ohne dass ihr die geringste Klage entschlüpfte. Ihre Augen, unter ihren ebenholzschwarzen Brauen, funkelten im Gegenteil freudiger als gewöhnlich.
»Oh, die herrlichen Haare«,
sagte Louise mit Bedauern.
»Ei, bin ich so nicht hundertmal besser dran?«
rief Eugenie, die zerstreuten Locken ihres ganz männlich gewordenen Kopfes glättend.
»Und findest du mich nicht schöner?«
»Oh, du bist schön, immer schön«, rief Louise. »Doch wohin gehen wir?«
»Nach Belgien, wenn du willst. Es ist die nächste Grenze. Wir erreichen Brüssel, Lüttich, Aachen.
Wir fahren den Rhein hinauf bis nach Straßburg, reisen durch die Schweiz und steigen über den St. Bernhard nach Italien hinab. Bist du damit einverstanden?«
»Jawohl.«
»Was betrachtest du?«
»Ich betrachte dich. In der Tat, du bist anbetungswürdig. Man sollte meinen, du entführst mich.«
»Ei, mein Gott, man würde recht haben.« Und die Freundinnen, von denen man hätte meinen sollen, sie seien in Tränen versunken, brachen in großes Gelächter aus. Nachdem sie ihre Lichter ausgelöscht, öffneten die Flüchtlinge, spähend und horchend, die Tür eines Ankleidezimmers, auf das eine in den Hof führende Gesindetreppe ging. Eugenie schritt voran und hielt mit einer Hand den Henkel des Koffers, den an dem entgegengesetzten Henkel Fräulein d'Armelie kaum mit ihren beiden Händen aufzuheben vermochte. Der Hof war leer, und nur beim Portier war noch Licht. Auf Eugenies Verlangen, die Tür zu öffnen, ging er einige Schritte vor, um die Person zu erkennen, die hinausgehen wollte. Als er aber einen jungen Mann sah, der ungeduldig sein Beinklein mit einem Stöckchen peitschte, öffnete er auf der Stelle. Sogleich schlüpfte Louise wie eine Eidechse durch die halb geöffnete Tür und sprang leise hinaus. Scheinbar ruhig folgte ihr Eugenie. Es kam ein Dienstmann vorüber, dem man den Koffer übergab. Die jungen Mädchen bezeichneten ihm als Ziel ihrer Wanderung die Rue de la Victoire, Nr. 26, und marschierten hinter dem Mann her, dessen Gegenwart Louise beruhigte. Man kam an das angegebene Ziel. Eugenie befahl, den Koffer niederzusetzen, gab dem Mann etwas Münze und schickte ihn fort, nachdem sie an den Laden geklopft hatte. Dieser Laden war der einer zum Voraus benachrichtigten Wäscherin. Sie hatte sich noch nicht zu Bette gelegt und öffnete.
»Fräulein«, sagte Eugenie, »lassen Sie vom Portier den Wagen vorziehen und schicken Sie ihn nach der Post, um die Pferde zu holen. Hier sind 5 Francs für seine Mühe.«
Die Wäscherin sah ganz erstaunt aus, doch da sie verabredetermaßen 20 Louisdor bekommen sollte, so machte sie nicht die geringste Bemerkung. In einer Viertelstunde kam der Hausmeister mit einem Postillon und mit Pferden zurück.
»Hier ist der Pass«, sagte der Postillon. »Welchen Weg schlagen wir ein, junger Herr?«
»Die Straße nach Fontainebleau«, antwortete Eugenie mit einer fast männlich klingenden Stimme.
»Was sagst du?«
fragte Louise.
»Ich gebe einen falschen Weg an«, erwiderte Eugenie. »Die Frau, der wir 20 Louisdor geschenkt haben, kann uns für 40 verraten. Auf dem Boulevard nennen wir eine andere Richtung.«
Und das Mädchen sprang in den vortrefflich zum Schlafen eingerichteten Wagen.
»Du hast immer recht, Eugenie«,
sagte die Gesangslehrerin, neben ihrer Freundin Platz nehmend. Eine Viertelstunde nachher fuhr der Postillon, auf den rechten Weg gewiesen, durch die Barrière Saint-Martin. Herr Danglars hatte keine Tochter mehr.